Sprenger spricht.
Hashtag Books and Sports.
Ausgabe 38 von Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports. Hallo zusammen. Ich freue mich riesig, wer zuletzt alles da war und wie wunderbar diese Runden auch funktioniert haben. Auf die Kombi diesmal freue ich mich auch, denn endlich ist mal eine schreibende Kollegin dabei, also keine schreibende Autorin, sondern eine schreibende Journalistin. Der Gruß geht an Yvonne Gabriel.
Hallo und ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Zum anderen dann der Mann, der als Guru der Gelassenheit, das muss man schon so aussprechen, der Mann, der als Guru der Gelassenheit gilt und für Daueroptimismus steht, Frank Behrendt.
Hallo lieber Christian, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Bei Frank heißt positiv positiv, bei Steffen Kopetzky bin ich mir da nicht sicher.
Servus.
Steffen, ich komme natürlich deshalb drauf, weil wir uns später mit deinem Buch Monschau beschäftigen, wo es ausführlich und intensiv um Viren geht. Nicht, dass jetzt irgendwer direkt meint, er müsse nicht mehr zuhören. Das ist spannend und Viren können auch sehr spannend sein, zumal ich auch viel über Viren gelernt habe. Aber kannst du das positiv noch so benutzen, wie du es früher benutzt hast?
Ja gut, ich bin ein Kind der 80er Jahre und da, als wir in die Zeit kamen, wo wir eben dann mal Freundinnen haben wollten und so und Abenteuer erleben dabei, dann kam gerade ein Phänomen namens AIDS auf und war überall plakatiert und hat einem den Spaß so ein bisschen versaut und für mich ist positiv sozusagen seit dieser Zeit immer noch ein positiver Begriff, weil diese Scherze über ich bin positiv und meins negativ, die haben wir damals eben in der 11. Klasse für uns selber so abgehandelt, ja. Und ich bleibe bei der klassischen Wortbedeutung.
Frank, wie hast du die gute Laune immer behalten in diesen schwierigen Zeiten?
Du, ich glaube, das ist bei mir war vielleicht genetisch bedingt, dass ich das immer in einem positiven Licht sehe. Und zwar ist für mich positiv dann immer das Optimistische, das volle Glas und das halb volle und nicht das halb leere. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass ich mich auf die Sachebene bringe, meinen Kindern zugucke. Und die sind auch in schwierigen Zeiten zum Glück immer fröhlich geblieben. Gerade meine jüngste Tochter, die so eine Pippi Langstrumpf 4.0 ist, die bringt mich jeden Tag zum Lachen. Und da kommst du erst gar nicht in einen negativen Modus rein.
Yvonne, ging dir das genauso? Denn du hattest ja auch das Glück, du warst jetzt bei vielen Geisterspielen nicht dabei, was ein Jahr raus aus eben auch einem schönen Grund.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, dass ich die gute Laune nicht immer bewahren konnte. Also Elternzeit im Winter, dann im Lockdown, das war jetzt was ich nicht unbedingt bei zwei weiteren Kindern noch bräuchte. Insofern war es mitunter schwierig, weil man dem Kind natürlich auch ein bisschen die Welt zeigen will. Man will in eine Krabbelgruppe, man will zum Baby schwimmen, man will für sich selber auch in den Rückbildungskurs. Das war alles nicht möglich. Insofern war es schon eine mitunter schwierige Zeit, muss ich ehrlich zugeben. Und ich bin froh oder hoffe, dass es jetzt aufwärts geht.
Das Kind ist aber noch kleiner. Also Pippi Langstrumpf 4.0 ist wie alt?
Levi ist männlich, hat aber auch ein bisschen die Charakterzüge, eine Pippi Langstrumpf zu werden. Und der ist jetzt 11 Monate.
Und Frank, dein Pippi Langstrumpf 4.0?
Das ist die Holly und die ist 11 Jahre alt und war schon, seit sie klein war, witzig. Aber deswegen könnte ja Yvonnes Kleiner ja auch Verhaltensmuster vom geschätzten Michel haben, den ich auch sehr verehre. Michel aus Lönneberger, auch einer der Heroes meiner Kindheit. Und was ich witzig finde, dass meine Kinder auch die Heldin und Heldinnen von Pippi Langstrumpf bis Michel von Astrid Lindgren immer noch toll finden. Und wir lachen gemeinsam über die beiden. Insofern finde ich, die werden auch nie älter.
Früher gab es von deiner Holly immer ganz schöne Bilder und Sprüche auch auf Facebook, da bist du nicht mehr. Wo bist du jetzt eigentlich mit Holly abgeblieben und diesen wunderbaren Zeichnungen?
Du siehst mal lieber, dass du auch wieder in die große Falle getappt bist. Von Holly gab es selber noch nie ein Bild, weil ich meine Kinder grundsätzlich nicht zeige. Es gibt höchstens mal Bilder, die sie gemalt hat oder irgendwelche Bilder. Ich bin auch noch auf Facebook, ich bin aber eigentlich überall, auf Twitter, LinkedIn und auf Xing sogar auch und Instagram bin ich auch. Also eigentlich bin ich überall außer TikTok, weil das habe ich noch nicht verstanden.
Steffen, da freut sich jetzt der Schriftsteller, ne? Wenn der Podcast-Host mal eben belehrt wird und ihm erklärt wird, dass es nicht um Bilder von, sondern um Bilder des Kindes geht.
Ja, gut, also über Grammatik wollen wir jetzt nicht reden, ne? Ich höre da zu eher fasziniert zu, ja? Also jemanden, der so viele Accounts hat, glaube ich, kenne ich gar nicht persönlich. Das finde ich ja schon. Find's toll, dass du so viel Zeit hast, dich mit dem Zeug so zu beschäftigen. Ich hätte die Zeit nicht, ja. Ich muss viel lesen, analoge Bücher aus dem 19. oder 20. Jahrhundert.
Aber weshalb das ein Zeitproblem ist, also ich finde, ich mache das ja on the go. Und der Witz ist ja, wenn du es clever anstellst, kannst du alle Kanäle mit dem gleichen Content innerhalb von wenigen Minuten bespielen. Du tauschst vielleicht mal ein Bild auf und machst den Text ein bisschen kürzer. Also ich wende am Tag nicht mehr als vielleicht 20 Minuten für Social Media auf. Und man darf ja nicht vergessen, damit verkaufst du auch extrem viel Bücher. Also ich habe sicherlich ein paar tausend meiner Bücher verkauft nur durch Social Media Aktivitäten, weil die meisten Verlage dann noch extrem schlecht unterwegs sind.
Also hört sich traumhaft an, es ist aber für mich gleichzeitig eben eine Art von vollklimatisierten Albtraum. Könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ich das auch mache. Also ich bin froh, wenn ich alle zwei Tage mal ein Bild auf Instagram stellen kann. Aber immerhin, das mache ich jetzt seit knapp einem Jahr, hatte ich vorher auch nicht gehabt, aber das schaffe ich zumindest.
Aber dein Verlag macht's ja. Ich habe dich irgendwie durch eine Stadt wandeln sehen. Ich weiß nicht, ob es Monschau war, aber du bist da tiefenentspannt so durchgegangen. Es war sehr schön und hast über dein Buch gesprochen. Also das fand ich einen sehr schönen Clip, wenn er vom Verlag war. Ich glaube, er war vom Verlag. War der wirklich gut gemacht? Habe ich selten von Verlagen so schön und modern und knapp und kurz gesehen. Das war echt ein gutes Ding.
Ja, bei Rowohlt. Also wenn man mit Rowohlt nicht gute Sachen machen kann, dann mit keinem. Also die haben schon ein Gefühl für die Materie.
Das ist schön gemacht, ja.
Ja, ist ganz gut.
Dann komme ich jetzt auch nochmal mit Rowohlt daher. Das ist auch der Verlag, der dann auch immer den Podcast nochmal verlinkt von den AutorInnen, die hier auch des Öfteren und gern gesehene Gäste sind.
Ich finde dieses Social Media Thema, das ist ja auch eine Frage, ich finde das ja völlig okay, auch wie Steffen das sagt. Das muss man auch selber wollen. Ich bin natürlich eine Rampensau und stehe auch gern auf der Bühne rum. Und für mich ist Social Media am Ende des Tages wie auf einer Bühne stehen. Und gerade im Lockdown zum Beispiel hat mir das persönlich sehr gefehlt. Und da habe ich einfach die Vorzüge, die Social Media nun mal bietet, mit Insta-Story, mit Posts, mit längeren Geschichten in der Wirtschaftszielgruppe auf LinkedIn, einfach geholfen, so ein bisschen dieses, was Yvonne auch beschrieben hat, dieses Lockdown, Negative nicht raus können mit Kindern, aber auch persönlich, so ein bisschen drüber geholfen. Also mir hat Social Media durchaus geholfen, dass ich nicht irgendwie zu einem sozialen Zombie geworden bin in dieser Lockdown-Phase.
Yvonne, wie ist mit dir und Social Media?
Ich bin, also TikTok, da gebe ich den anderen recht, das ist jetzt auch noch nicht so meins. Ich glaube auch, da sind wir schon zu alt dafür irgendwie. Das ist, also wenn ich so sehe, dass die Neffen so mit 11, 12 da total drauf abgehen, das, ich glaube, da bin ich schon selbst, ich irgendwie schon zu alt dafür. Ich bin Instagram, ich bin auch Twitter, das war ja auch eine Zeit lang mal, da war ja total der Twitter-Hype, auch beruflich musste man sehr, sehr viele Tweets absetzen. Ich mache das gerne, aber auch nicht zu sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, Frank hat es gesagt, gell? Gebe Frank recht. So dieses ganze Werbung machen, auch in Social Media Kanälen, finde ich, funktioniert auch wirklich super, super gut. Also ich möchte nicht wissen, wie viel allein durch Insta oder so auf irgendwas aufmerksam werden und das kaufen. Also das ist tatsächlich Social Advertising oder wie es wahrscheinlich irgendwie heißt, extrem im Kommen, finde ich auch. Weil also du verlierst auch so die Zeit. Du guckst da die ganze Zeit und verlierst dich vom Kleinsten ins Kleine. 2 Stunden Instagram, das Kind macht Mittagsschlaf. Ich bin 2 Stunden auf der Couch und gucke 2 Stunden bei Instagram. Da denke ich, ich habe echt die Zeit sinnlos genutzt. Aber so geht es wahrscheinlich vielen und die verlieren sich dann und kommen auf irgendein Produkt. Das kann schon sein.
Also das hört sich, 2 Stunden Instagram hört sich für mich schon, also was ich vorhin meinte, ein komplett klimatisierter Albtraum. Das finde ich ja wahnsinnig, ja, wahnsinnig.
Ist nicht Zeit erstrebenswert. Nein.
Da würde ich irgendwie einen anderen Weg suchen. Ich habe letztlich eigentlich begriffen, also mich interessiert's nur bedingt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe aber begriffen, dass man mit so einem Account so eine Art von mobilem, überall verfügbaren Fotoalbum halt haben kann. Also ich bin halt nur bei Instagram. Und da kann ich eben ein paar Sachen ab und zu hinstellen, Fotos, die ich selber mache, die mir gefallen. Und das ist schon für die Pressearbeit, für die Rezeption, wenn du mit Journalisten sprichst, wenn du Interviews gibst, man weiß eben, die schauen sich das halt ein bisschen an und haben dann so natürlich etwas mehr Informationen über dich als Person, als sie eben zu früheren Zeiten hatte. Ja, früher kam man einfach verkatert, unausgeschlafen, bleich, kettenrauchend in irgendein Café und hat sich halt hingesetzt und während der Journalist auf Kosten seines Verlages sich einen Milchkaffee bestellt hat, hat man selber einen Cognac geordert. Und das war früher so, jetzt hat man halt einen Instagram-Account.
Also als Journalist ist es ja tatsächlich auch ein gutes Recherchemittel, weil das ist ja einer so dieser letzten Wege, noch ein bisschen was auch über die Fußballer manchmal zu erfahren, weil das so, sag ich mal, diese, gerade im Boulevard, wo ich tätig bin, da geht es ja dann auch, wer hat einen neuen Hund, wer hat das oder ist bei wem
Sind die dann ehrlicher, die Fußballer? Sind die dann ehrlicher, die Fußballer?
sie zeigen überhaupt so einen kleinen Einblick in ihr Privatleben, was sie oft in Interviews oder so gar nicht mehr machen. Auch bewusst immer. Ich finde es dann immer witzig, wenn sie irgendwie sagen, sie wollen nicht über Privatleben sprechen, aber dann machen sie eine Roomtour bei Instagram. Also,
und ist es so, dass ist es dann so, dass die Vereine da so eine Politik fahren, dass eben so, wenn du Profi bist bei so einer Mannschaft, dass du eben dann auch der Kommunikationspolitik des Vereins dich halt irgendwie anpassen musst oder so? Oder woran liegt es?
Ich denke, das ist hauptsächlich, oder auch die Agenturen, die dahinter stehen, die Berater. Ich meine, es gibt auch immer die Spieler, die mündig genug sind und das selber entscheiden und die da auch wirklich nicht so sind. Aber es wird immer weniger, muss ich ehrlich sagen.
Ja,
man muss natürlich auch eins sagen, Yvonne, ich mache ja auch einiges im Fußball, oder Berater, auch Trainer und Spieler, kommunikativ. Und es gibt ja auch Kameraden aus der Fußballerszene, die ja nicht so geschickt mit dem Umgang mit Social Media waren. Wir denken da an das eine oder andere Fotos von Stürmern in verschiedenen Vereinen. Klar. Oder auch von Goldenen Steaks in Dubai, die ja eher zu Shitstorms geführt haben. Also ich glaube, man braucht auch dann sowohl auf Beraterebene und auch aus Vereinsebene, glaube ich, Leute, die den oft jungen Spielern helfen und sagen, Freunde, genau wie du sagst, es ist ein Fotoalbum, es ist das Privatleben abgebildet. Das kann Sinn machen. Cristiano Ronaldo, der für einen Post auf Instagram 1 Million Euro kriegt, da macht es Sinn, weil er verkauft einfach Trikots oder eben seine persönlichen Werbepartner. Aber der junge Spieler, der sich einfach zeigen will und irgendwie mit Badehose und Bierflasche am Strand in der Vorbereitungszeit, ist vielleicht nicht so schlau. Also da gab es schon die übelsten Geschichten. Also das ist, glaube ich, auch ein absolutes Risikogebiet, hochvermint, wo viele junge Spieler das oft unterschätzen.
Ja, es gibt, ist auch kein Zufall, dass zum Beispiel ein Joshua Kimmich, der macht sowas gar nicht groß. Das ist keiner, der so überdreht und sich hier im Urlaub groß postet und zeigt und alles. Also das ist schon ein Zufall, dass der jetzt auch, sag ich mal, ein Führungsspieler ist, der stetig einen Aufstieg genommen hat, gell? Der hält sich da völlig zurück, so privat da, Insta. Es gibt natürlich genug Beispiele, wo es Geschichten dann gab, die nur so durch Insta zustande gekommen sind. Aber solche brauchen schon Beratung, da gebe ich dir recht.
Obwohl ich sagen muss, die Journalie sich ja eigentlich freuen muss. Also dass man jeder Stunt, wo einer auf den Putz haut oder auch wenn sich ein BVB und die Bayern auf Sportdirektoren-Level beschimpfen, halt die Klappe etc. Wie furchtbar wäre es, wenn diese Sachen nicht sofort im Netz hochgejatzt werden würden. Also ich sag mal, das ist natürlich schon auch eine permanente Showbühne, die da medial bespielt wird, wo natürlich letztendlich auch ihr als Medien natürlich viel Honig draus saugen können. Ne?
Klar. Würde ich auch sagen.
Aber das macht es ja auch ein bisschen aus. Ne?
Früher die ganze, also Shitstorm oder so, keine Ahnung, aber was war mit Ribéry und seinen ganzen merkwürdigen Sachen, die er in München veranstaltet hatte. Dirty Frank, also ich meine, es war doch Teil seines Images, oder? Und warum soll jetzt ein junger Spieler sagen, ich schieße dann morgen dann im Ligaspiel oder so, in der zweiten Liga, keine Ahnung, schieße ich ein Tor, und aber am Abend vorher habe ich einen Cognac-Schwenker in der Hand. Also ich meine, wenn er gut ist, dann ist doch so ein Gegenbild sozusagen eher produktiv oder günstig, oder nicht? Er muss halt gut sein, er muss halt einfach ein toller Fußballer sein.
Ja, aber das wirst du nicht kriegen, dass da jemand so ein Cognac-schwenkendes Foto postet dann.
Ich meine nur, also das Enfant Terrible waren noch immer die viel populäreren Spieler.
Ja, also, wenn du an früher denkst, ich sag mal, wenn du an so einen Erik Cantona denkst, oder wenn du, ich sag mal, die Legende Walter Frosch bei St. Pauli, der eine Kippen aus dem Stutzen zieht, erstmal einer raucht am Spielfeldrand. Ich sag mal, da gibt's natürlich heute sofort gigantischen Alarm kriegen. Aber das sind natürlich Heldengeschichten, Walter Frosch mit rauchiger Stimme, dann mit der Kippe im Hals. Und auch die ganzen Geschichten, wenn Sepp Maier erzählt, immer die Geschichten, wie sie abgehauen sind in Malente und haben die Mädels getroffen und kamen dann morgens wieder um die Ecke. Also das war natürlich alles großartig. Das wird es heute auch noch geben. Aber heute wird der Berater sagen, Klappe halten, Bild löschen, nichts erzählen. Sofort sind dann Werbepartner los.
Wir haben ja über Social Media gesprochen und ich habe nur gedacht, es ist eigentlich schade, es ist ein Fakt, dass manche Spieler vielleicht auch Shitstorms oder so haben und das trotzdem okay ist, weil er gut ist. Also ich meine, Ronaldo ist ein Angeber und so weiter. Ja, okay, aber er ist auch gut. Deswegen kann er sich das leisten. Also
ja, aber du hast ja oft das Problem immer, dass Leute natürlich von sich ein Bild aufbauen. Das war auch das Beispiel eben, wo du eben dich zeigst als Lifestyle-Ikone und hast tolle Kopfhörer auf und fährst ein schönes Auto und bist überall. Und dann holt dich vielleicht dann doch die Realität ein. Und ob das jetzt eben, wie du sagtest, der Cognac-Schwenker ist, etc. Das ist natürlich etwas, was ja nicht jeder gut heißt. Weil du sollst ja immer, das heißt ja immer auch im Profisport, du sollst dich als Profi verhalten und musst ein entsprechendes Leben führen. Was ja offensichtlich zum Beispiel der Kollege Ronaldo ja macht, wenn man den Geschichten glauben darf, der sehr sehr professionell, wie man es immer sagt, dann lebt. Und dann natürlich, ob man angeht, weißt du nicht, aber du hast recht, wer die Performance bringt. Also ich würde auch sagen, wenn ein junger Mensch auch mal am Wochenende ein Bierchen trinkt und feiern geht und trotzdem 5 Tore macht, ja, wäre für mich trotzdem ein großer oder vielleicht gerade einer, ne?
Die Wahrheit ist auf dem Platz, hat es früher mal geheißen, ne?
Also ja, ich meine. Ja. Also es ist halt einer der Vorwürfe auch, wenn ich jetzt an Yvonne zum Beispiel denke, was war das früher auch cool, Interviews in der Mixzone zu führen, wo die Jungs einfach einen rausgehauen haben. Und heute hast du es ja oft so, da kommt ein Pressesprecher, sucht einen Spieler aus, der wird vorher gebrieft, der kriegt vielleicht noch ein paar Statements geschrieben, sagt nur bestimmte Sachen. Wenn er irgendwie mal über einen Kanten rauszieht, wird er sofort nach dem Motto, müssen wir mal schneiden, können wir so nicht bringen. Also du hast ja heute eine sehr regulierte Kommunikation auch der Klientel Spieler. Und das war natürlich früher. Also ich glaube, bin ich völlig bei dir, Steffen. Es wäre auch aus Sicht des Fans und des Fußballs das Authentische. Und alle sagen ja, es wird kommerziell. Es ist das echte verlorene Gang. Ich glaube, es wäre cool, wenn man wieder echte Typen hätte, die auch vielleicht ein bisschen mit einer Scheiß-Egal-Einstellung daran gehen.
Die es aber dann auch dürfen oder was du selber darfst. Also wenn du jetzt Yvonne ansprichst, ich habe das ja auch selber noch erlebt. Du bist damals auf den Platz gegangen mit deinem Mikrofon. Da kamen die Spieler schon auf dich zu. Ich werde nie vergessen, Thomas Kempe nach einem Spiel Frankfurt kam der auf mich zu und der sprach schon und tobte schon. Und ich musste nichts anderes machen, außer das Mikrofon hinhalten. Und dann konnte der erzählen.
Ja.
Das hast du halt heute alles eben dann leider nicht mehr so. Und deshalb bin ich dann auch manchmal überrascht, wie viel sie dann tatsächlich über Instagram raushauen.
Das meinte ich ganz am Anfang mal. Das ist so eine Doppelmoral so ein bisschen. Da geht's, aber da geht's nicht so.
Aber Doppelmoral finde ich zu hart einen Ausdruck. Also ich meine ganz im Ernst, der Profifußball interessiert mich, also jetzt als ich schaue mir sowieso keinen Sport an. Ich finde das absolut überflüssig, mir die Leistungen von anderen Leuten anzuschauen. Nee, ganz im Ernst, die Zeit habe ich nicht. Ich nehme Ergebnisse wahr oder so, aber an sich interessiere ich mich nur für Sport, den ich selber mache. Anderen Leuten zuschauen, wie sie was machen, ich kann das schon bewundern, aber ich lese dann vielleicht einen Zeitungsartikel.
Aber auch nicht, dass Steffen das Erlebnis im Stadion, also mal, ich verstehe den Punkt zu sagen, also ich am Fernseher rum.
Beim Fußball
im Stadion?
Nee, gar nicht. Fußball finde ich total überschätzt, was das Stadion angeht. Erlebnis ist mir immer zu viel Luft. Ich mag Eishockey. Wenn es um Stadionerlebnis geht, finde ich Eishockey gut. Da kann ich dem Spiel folgen. Da ist irgendwie auf der Eisfläche ist da was geboten. Das interessiert mich. Oder Schach. Aber Fußballstadion ist mir zu weitläufig. Also diese Massen, die da so sind und du siehst vom Spiel nichts. Du sitzt irgendwo oben und ich kann den Ball nicht mehr erkennen. Ich bin kurzsichtig, ich habe eine Brille und so, aber ich bräuchte ein Fernglas, dass ich da wirklich zuschauen kann. Nee, ehrlich,
auch bei Olympia
alle,
jetzt so, wenn die sich so freuen, so die Athleten.
Das interessiert mich. Ja, ich freue mich dann auch mit ihnen, aber ganz im Ernst, ich habe doch keine Stunden Zeit am Tag, dass ich mir anschaue, wie andere Leute Sport machen. Da mache ich ja lieber selber Sport.
Ja, das ist eine Geschmackssache, ja.
Ja, also die Zeit habe ich einfach nicht. Ich finde es ja super. Ich habe Freunde, ganz enge. War ich jetzt gerade in Berlin, haben wir drüber gesprochen. Die schauen sich Tennis an. Aber auch alle Runden, alle Vorspiele, wo ich sage, sag mal, das ist für euch jetzt, das fangt ihr jetzt dann an um 16 Uhr und ihr schaut es dann bis 20 Uhr. Da hat er den zu. Ja, und so. Und wenn wir es nicht schaffen, nehmen wir es auf. Es gibt Leute, für die ist es das Größte. Ja, okay. Ja.
Da sind wir dann wahrscheinlich auch schon wieder bei Social Media. Wer guckt heute noch ohne irgendwie ein Tablet in der Hand Fernsehen? Egal was für ein Sport.
Wie hast du das jetzt gemeint?
Ich habe das so gemeint, dass die meisten, das siehst du ja, sobald irgendwie
die schauen gar nicht zu.
Event, genau, sobald so irgendein nebenher, Event,
das ist so,
ja. Genau, sobald irgendein Event im Fernsehen kommt, eine Sekunde später hast du schon irgendwie einen Tweet. Da hat die Sendung noch gar nicht angefangen oder das Spiel noch gar nicht angefangen. Also insofern denke ich oftmals, ey, gucken die überhaupt da noch hin?
Das hast du aber nicht nur im Sport, das hast du auch, wenn du dir die Timeline beim Tatort anguckst, da denkst du, die Leute sind nur dabei, Tweets zu produzieren, gucken gar nicht mehr die Handlung. Oder bei Talkshows und politischen Debatten denkst du, da sitzen die zu Hause wie die Piranhas und warten auf den Satz oder die Geste oder die roten Ohren vom Kandidaten, um die sofort ins Netz zu hauen. Also ich glaube, dass da dieses Multitasking fähige, angebliche, da kann ich mir nicht vorstellen, dass man gleichzeitig einer Debatte vernünftig oder einem Film folgen kann und dann gleichzeitig rumtwittern kann. Also ich finde das irgendwie, da fehlt einem was. Also entweder liest man ein gutes Buch, weil ich lese ja auch ein Buch und gucke ja nebenher auch nicht Fernsehen. Also das würde ich zum Beispiel auch absurd finden, ein Buch zu lesen und nebenher Fernsehen. Gut, das ist ja das Gleiche.
Gut, es ist eine Frage, wie man das Medium empfindet. Ich denke, dass viele Leute, also auch natürlich Jüngere, ja, wenn ich an meinen Sohn denke oder meine Tochter oder so, die sind halt die jetzt schon bald erwachsen, ja, sind Jugendliche. Für die hat auch ein Film und so, das ist nicht diese, hat diese Wertigkeit einfach nicht mehr. Also dieses, wo wir, oh, wir fahren irgendwie ins Kino und so und richten uns her und gehen dann ins Kino und schauen uns einen Scorsese an, wie ich es in den 80er Jahren gemacht habe. Das ist graue Vorzeit, Freunde. Ja, das ja, hat diese, ja, ja. Nein, weil Scorsese kannst du dir streamen und fertig. Warum sollst du ein Gedöns drum machen, wenn die Typen sich in für eine Streaming-Plattform hergeben? Nein, dann ist ein Scorsese halt einfach nur wie ein Klick entfernt. Das ist nichts Besonderes mehr. Das heißt also, für die ist diese ganze Welt viel weniger wert und gleichzeitig viel unmittelbarer. Und wenn du eben in der Lage bist, alles gleichzeitig zu konsumieren oder mitzunehmen, bist du wie ein Typ, der beim Boxen früher stand, Max Schmeling, und der halt dann schreit und sagt, hau ihm rein, Mann! Und er schreit halt heute nicht, weil er ist nicht in einer großen Arena, er ist in diesen ganzen, in seinen Welten, und er macht halt einen Tweet. Also für die ist es eben, die leben da drin, die sind absolut, gehen da drin auf. So würde ich es eher sehen.
Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, was machen die Kinder Kopetzky, während sie diesen Podcast hören? Wir kommen mit einem Lachen wieder. Ihr merkt das schon, wir haben uns gerade in der Pause ellenlang unterhalten. Und was ja großartig ist, was ja auch für diesen Podcast spricht, das Ding heißt ja, Sprenger spricht Hashtag Books and Sports. Wir haben noch nicht über ein Buch gesprochen und wir haben eben gehört, Sport, nee, gucke ich nicht. Trotzdem fühlen wir uns alle wohl, haben wir gerade festgestellt. Steffen, wir wollten aber noch wissen, wie deine Kinder denn dann so Podcast hören.
Das ist die Grundmelodie von denen. Die haben einige Podcasts, denen sie folgen. Und unser Sohn, der geht, ich meine, natürlich habe ich versucht, dagegen zu kämpfen, aber das kannst du vergessen. Unser Sohn hat immer Kopfhörer im Ohr. Unsere Tochter trägt immer Bügelkopfhörer, wenn sie zu Hause sind. Also die, und sie hören, auch, die, ja. Sie hören die ganze Zeit, der hört, da kannst du gar nichts dagegen machen, vergiss es. Und ich bin ja froh, dass sie Podcasts hören. Also sie hören die ganze Zeit, wie sich Leute unterhalten und machen währenddessen aber ihre normalen Tätigkeiten. Und du kannst nicht sagen, jetzt nimmst du mal den Kopfhörer ab. Nein, nein, also sie lernen es zu hören, was man sagt, während sie das weiterhin hören.
Bei uns genauso. Und meine Frau riecht sich auf, Steffen, und sagt immer, Frankie, geh nach oben, zieh ihm die Stöpsel aus.
Vergiss es.
Weil der kommt ja nicht zum Abendessen. Du schreist rum, ja, Joshi, essen. Der hört nichts irgendwie. Dann kommt er runter, irgendwas in der Hand und redet dabei weiter und sagt, ja, sagt meine Frau sagt immer, wer ist dran? Philipp. Und dann, bei uns heißt das wie Flügelwort, viele Grüße von Philipp. Weil der eigentlich immer da ist, immer grüßt dann auch noch aus dem Off irgendwie. Der ist immer dabei bei allem. Und ja. Nur beim Essen wird unter Androhung von vorgehaltener Waffe, mal die Herrschaften gezwungen, mal die Earplugs abzunehmen, ja. Um mal ein Face-to-Face analoges Gespräch wie früher zu führen.
Du musst einfach aufhören, ihnen die Lieblingsgerichte zu kochen, die sie von ihrer Oma kennen und einfach sagen, hier gibt's jetzt einfach harte Kost und dann kommen sie schon. Aber du musst halt aufhören, sie zu verwöhnen, ja, sonst reden sie nicht mit dir. Wenn du ihnen das Essen vor die Tür stellst und so, ja klar, aber würde ich auch nicht mehr rauskommen.
Das stimmt natürlich, ja.
Nee, also es ist schon Pubertätseltern heuer in diesem
dieser Kost.
Periode der Welt. Also
Yvonne ist gerade verzweifelt und denkt, ja. Hilfe, was macht ich jetzt in 11 Jahren?
Nein, in 11 Jahren ist alles anders. Genau. In elf Jahren ist alles anders. Und wissen Sie oder weißt du, Yvonne, was in 11 Jahren anders sein wird? Wir werden 11 Jahre älter sein. Es wird die, wer weiß also, wie es dann ausschaut.
Ich glaube ja, Steffen, die haben dann gar nichts mehr in den Ohren. Das ist direkt praktisch wie bei so einem Tätowierer eingepflanzt oder so. Das heißt, die haben die Earplugs schon im Ohrläppchen drin oder sowas. Und du kannst das gar nicht rausnehmen.
Das ist ja die große Propagandageschichte eigentlich der ganzen Widerständler gegen die westliche Welt, also gegen Amerika. Von einer bestimmten Perspektive aus sagen die, alles läuft darauf hinaus, dass Bionik die dominierende Einkommensquelle sein wird für wesentliche Industrien der westlichen Welt. Sie werden keine Handys mehr verkaufen, sondern sie werden Bionik anbieten. Und sie wollen den Menschen abschaffen. Das ist, was ich vor kurzem gelesen habe in einer gerade erschienenen Schrift. Da habe ich gedacht, ist sehr interessante Zeiten.
Das stimmt.
Ja, also das ist eine der gängigen Propagandaangriffe sozusagen gegen Amerika ist, sie werden allen Bionik-Bauteile einbauen.
Und steckt nicht wieder Bill Gates dahinter?
Es ist Teil dieser Verschwörungspanoramas, aber es ist eben so, das ist einfach eine Form von Angriff gegen Amerikas Image, gegen Amerikas kulturelle Dominanz. Und ja, ich sehe, weite Teile der Welt immer wieder sich aufraffen und ihre eigenen historischen Traditionen, strategischen Interessen sozusagen bündeln können und dann so einen Angriff starten. Das erleben wir gerade, ja. Es ist ein Informationskrieg auf eine gewisse Weise, der entbrannt ist.
Wie komme ich jetzt, Frank, wenn wir jetzt schon die ganze Zeit über Kinder gesprochen haben? Du hast ja sogar ein Buch geschrieben darüber, was von Kindern lernen heißt. Aber wie komme ich da jetzt bitte schön hin?
Bist ja schon da.
Ja. Ja,
wir kommen doch von den Kopfhörern und den Earplugs von Steffens Sohn, den meiner auch trägt, kommen wir doch eigentlich sehr gut dahin, dass wir die Kinder letztendlich man von ihnen auch lernen kann, wie man Kopfhörer richtig rum einstöpselt. Das ist auch schon mal hilfreich.
Absolut, ja.
Ich habe es immer falsch rum drin gehabt, also zum Gelächter meiner Kinder, weil ich natürlich auch von meiner Familie AirPods geschenkt bekommen habe zu Weihnachten, damit ich in ihrer Welt surfen kann. Aber ich habe es, glaube ich, immer falsch rum reingesteckt, deswegen sah ich immer etwas nödelig aus. Aber jetzt habe ich es verstanden, wie es geht.
Du sagst aber ja auch, dass du selber immer noch, also du machst dich ja augenscheinlich über alles lustig und du sagst ja auch, du bist ja immer noch ein großes Kind.
Ja. Das möchte ich auch bleiben. Also das
ja,
ist,
erzähl mal.
Ja, also ich glaube, ich habe das neue Buch, also von Kindern lernen ja mit meinem früheren Coach geschrieben und der Dr. Berthold Ulsemmer ist Psychologe und das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, dass ich gesagt habe, Mensch, also hier meine kleine Tochter, von der gucke ich mir so viel ab und da sagt der Frank, du musst ja nicht von deiner Tochter abgucken, du bist ja selber ein großer Junge immer geblieben und das hat damit zu tun, dass ich eine sehr glückliche Kindheit hatte und meinen Eltern dafür auch sehr, sehr dankbar bin und aufgewachsen bin mit Kreativität, mit Spielzeug etc. Und irgendwann, je älter ich wurde, merkte ich, dass ich da in einer Erwachsenenwelt drin war, aber immer eine Sehnsucht verspürte nach der Kinderwelt. Und ich habe deswegen auch immer, jedes Jahr bin ich wieder zu den Karl-May-Festspielen gefahren, zu Winnetou, habe unter anderem auch deswegen Steffens Risiko gehört im Auto auf 8 CDs auf der Fahrt nach München und zurück, weil mich das so an Karl-May und den Orient erinnert hat. Deswegen war ich ganz begeistert. Kompliment, Steffen, großartiges Teil. Also hat auch der Frank Stöckle wirklich großartig gelesen, das war echt ein Happening. Ich bin aber sogar an der Ausfahrt von Köln.
Ne?
Ja, aber immerhin noch toll. Also das waren trotzdem ja 8 CDs, glaube ich. Also ein riesiges Monumentalwerk.
Als ich das ist nett, dass du sagst, aber du, als ich diese Kürzung gesehen habe, die der Dramaturg von dem Hörbuch von Risiko mir geschickt hat, ich habe gesagt, ich lese es mir nicht durch, sie werden das schon wissen, was sie tun. Das war ein Genie. Also Genie.
Ja.
Unglaublich, wie das der das gekürzt hat. Der hat ja ganze Figuren rausgekürzt und das. Der hat das alles.
Wenn man das Buch gelesen hat, es ist ja in sich stimmig geblieben. Also ich kenne das Buch ist nicht gelesen, weil ich ein großer Audiomensch auch bin. Aber dieses Thema, und deswegen habe ich auch eine kindliche Freude an solchen Stoffen. Und ich habe mir dann, Christian, meine gesamte Kindheit auf eBay zurückersteigert. Mein Lieblings-Matchbox-Auto, was ich als Kind hatte. Meine Cowboy- und Indianer-Figuren. Alles, was ich hatte. Ich war ein großer Winnetou- und Karl-May-Fan. Ich habe Daktari geguckt. Ich habe alles Mögliche. Und habe inzwischen ein Zimmer im Keller. Meine Frau nennt es den Heiligen Gral, wo alle Spielzeuge wie in einem Spielzeugladen der 70er, 80er Jahre drinstehen, teilweise in Originalverpackung. Und wenn ich da reingehe, habe ich ein gutes Gefühl, habe Spaß, kriege Kraft, kriege Energieschub, grinse, debil und fahre dann ins Büro. Und deswegen habe ich diesen Anker zu meiner Kindheit mir bewahrt. Und der macht mir, glaube ich, ist einer der Gründe, warum ich immer gute Laune habe. Und das kommt dann in Kombi mit meinen eigenen Kindern, die auch sehr inspirierend sind, dazu, dass ich, glaube ich, als Kindheitsanker das als Kraftquelle erkannt habe und für mich nutze und vielleicht einer der Gründe ist, warum ich wirklich faktisch mich über seltene Sachen aufrege, weil wenn ich im Stau stehe oder wenn ich entsprechend letztendlich der Zug Verspätung hat, dann höre ich eben wie früher 3 Fragezeichen mit Justus, Peter und Bob aus Rocky Beach und habe gute Laune und freue mich, dass ich Zeit geschenkt habe und andere schreien rum und sagen, die scheiß Bundesbahn.
Aber da würdest du mein Sohn, der würde dich lieben, weil der ist der größte lebende 3 Fragezeichen Fanatiker, wo man sagt, ich hatte nichts dagegen, als er mit 12 Jahren 3 Fragezeichen-Bücher gelesen hat, 3 am Tag. Als er mit 13 anfing, irgendwie Serien nach hinten und nach vorne zu lesen und zu hören gleichzeitig. Okay, ja. Aber der Mann liebt 3 Fragezeichen.
Ich auch. Und ich liebe sie heute noch. Ich höre sie jede Nacht zum Einschlafen.
Ja, aber hör auf, ehrlich, da habe ich einen oben, ja, den 16-jährigen Sohn, da will ich, brauche ich nicht noch einen. Das ist ja eine durchgedrehte Community, die sind ja durchgedreht in ihrer...
Das ist großartig, also das, die haben ja Fan-Communities mit zigtausenden von Enthusiasten. Ich warte jetzt, kommt die neue Folge raus, glaube ich 213 oder so, ich habe ja alle Folgen auch hier stehen, höre die mal jeden Abend eine andere an, habe auch die alten Bücher, also das ist wirklich eine Passion. Und der Witz ist ja, du triffst ja Leute, inklusive Politiker, Doro Bär hört jeden Abend drei Fragen. Du triffst ganz viele Leute, die du gar nicht vermuten würdest, wenn du sagst, ich höre als Erwachsener begeistert drei Fragezeichen, sagen, endlich traut sich mal einer dazu zu outen. Ich bin's ja auch, aber ich traue mich nicht zu sagen.
Also, könnte ja, ne? Ich sag's dir ganz ehrlich, Frank, ich oute mich als absoluter Nicht-Drei-Fragezeichen-Leser.
Völlig fein.
Also Erwachsener.
Dein Sohn mir sehr sympathisch.
Die Zeit habe ich nämlich auch nicht, aber ich bin auch, ich komme aus der Drei-Fragezeichen-Community. Ich habe Drei-Fragezeichen gehört, gelesen, Schallplatten gehabt. Ich fand es super zu einer bestimmten Zeit, 12 Jahre. Für mich war das der Weg sozusagen, wir waren als Umweltdetektive, ist kein Witz, ne? Echt ernst gemeint. Ja, wir waren die drei Umweltdetektive und wir haben die Umweltsünden in Pfaffenhofen, dem oberbayerischen tollen Ort in der Nähe von München, verfolgt. Witzel. Und wir haben, ja, ich hab, wir haben
Typen. Du warst der junge Justus Jonas der Umwelt.
Wir haben den unsympathischen Nachbarn dabei erwischt, wie er ein Plastik mit Benzin getränktes Plastik benutzt hat, um Kräuter oder so Unkraut zu verbrennen am Feld, was völlig verboten war. Dann hat er gesagt, gib ihn mir, Steffen. Ja, komm. Okay.
Großartig.
Dann hat er einen Lappen gehabt, den mit Gift getränkten Plastiklappen und ihn versteckt und dann gesagt, du kleines Arschloch, kannst mir gar nichts. Du hast mir den Lappen gegeben, du hast keine Beweismittel mehr, verpiss dich.
Oh, schöne Kurzgeschichte, ja. Kannst gleich aufschreiben.
Die Zeit habe ich nicht.
Du hast immer nie Zeit, Steffen. Was machst du denn jetzt? Also mein Mantra ist, ich habe immer Zeit. Jeden Tag, weil ich letztendlich Herr meines Lebens bin im Weihwasser. Wenn mich einer fragt, hast du Zeit? Ja, immer. Ich habe immer Zeit. Aber weil ich es will. Du hast ja nie Zeit. Du bist ja ein ganz armer
Tropf. Dann freu dich. Ja, das ist jetzt eine Frechheit, ja. Aber freu dich einfach daran, dass du so viel Zeit hast. Ich bin eingespannt. Ich bin.
Ich nehme sie mir. Das ist doch eine freiwillige Entscheidung. Ich bin doch kein Getriebener.
Ja, okay. Also, wollen wir uns deswegen jetzt doch nicht zerkriegen, oder?
Nein, um Gottes Willen, das ist doch Spaß.
Weil bei mir läuft einfach einiges und ich muss mich um viele Sachen kümmern. Und es ist eben so, für meinen Beruf brauche ich eben wirklich Zeit. Also ich muss einfach Bücher lesen und dann drüber nachdenken sogar noch. Und auch spazieren gehen zwischendurch und ich muss einmal in den Wald laufen und wieder drüber nachdenken. Dann muss ich meine Frau wieder mit demselben Problem nerven und sagen, sei doch nicht so, ja. Erklär mir das einfach, wie dieser Vorgang war. Siehst du es so? Und dann sagt sie, jetzt hör doch auf damit, Lenin. Wen interessiert schon Lenin? Da sage ich, wen interessiert Lenin? Trotzki, Lenin, Stalin, wer interessiert sich dafür? Dein Mann. Also hilf mir bitte. Wer war der Gemeinere? Trotzki, Stalin oder Lenin?
Okay, und wer sich jetzt fragt, warum die Kinder den ganzen Tag mit Kopfhörern rumlaufen und die drei Fragezeichen hören, der weiß es jetzt.
Damit sie uns entkommen, Christian. Ah, ja. Weil wenn der Alte um die Ecke kommt, wieder von Lenin, jetzt sagt, oh Gott, höre ich lieber Rocky Beach, bevor er mir wieder was von Lenin erzählt.
Frank, bleib noch mal kurz bei deinem Buch, bitte. Also du hast ja auch noch eins geschrieben, die Winnetou-Strategie, und auch die Bücher beschäftigen sich ja alle mit dem, was du ja auch gerade hier vorlebst. Optimistisch, fröhlich und sich selbst über irgendeinen Scheiß nicht ärgern, sondern drüber freuen.
Absolut. Ich muss ja auch sagen, ich habe ja eine große Hochhand, deswegen, das ist ja auch Spaß, wenn ich das zum Steffen sage, jemand, der ein richtiger Schriftsteller ist, der auch solche Monumentalwerke jetzt wie Risiko oder auch das Neue, was ich mir gerade als Hörbuch bestellt habe, schreibt, das ist ja, da bin ich ja gar kein Schriftsteller. Ich bin ja letztendlich zufällig dazu gekommen, ein Buch schreiben zu müssen, weil man mich gezwungen hat mit Geld. Ich wollte ja nie irgendwelche Bücher schreiben, sondern ich habe genau, weil ich eben in der Kommunikationsbranche bin, mal lustigerweise 10 Thesen geschrieben, warum ich immer gute Laune habe. Und das Ding hat sich dann, deswegen bin ich natürlich ein großer Freund von Social Media, das hat sich millionenfach im Netz verbreitet und plötzlich wurde ich dann vom Handelsblatt als der Guru der Gelassenheit erklärt, weil ich diese Thesen unter dem Motto liebe dein Leben und nicht deinen Job aufgeschrieben habe. Und der Journalist mich fragte, warum hat dieser Kerl verdammt nochmal immer gute Laune? Habe ich ihm aufgeschrieben, wie ich es mache. Dann wurde ein Buch draus, dann wurden die Buchrechte für Zehntausende von Euro auf der Buchmesse versteigert. Ich hatte nur eine Seite Exposé geschrieben. Dann haben sich 1000 Agenten angedient, bis ich mir einen ausgesucht habe. Und dann habe ich dieses Liebe dein Leben und nicht deinen Job geschrieben. Ist ein Spiegel-Bestseller geworden aus dem Stand. Ich wusste gar nicht, was das ist und wie das geht. Und plötzlich ging alles so drüber. Und dann hieß es, hast ein Buch geschrieben, schreib noch ein zweites. Und dann habe ich ein zweites geschrieben und jetzt ein drittes. Aber mehr schreibe ich auch vielleicht gar nicht. Sondern das ist für mich ein Hobby gewesen. Ich habe über mich geschrieben, mein Leben, wie ich das so mache. Und interessanterweise, wenn dann zigtausende von Leuten sich davon inspiriert fühlen und sagen, der Typ macht irgendetwas sehr richtig mit seiner guten Laune, mit seiner Lebenseinstellung, mit seiner Achtsamkeit. Und darüber sind die Bücher ja eigentlich geschrieben. Es ist ja eigentlich eine deskriptive Beschreibung meines Lebensmodells, wie ich es lebe. Und das scheint ja zu funktionieren. Ich habe wirklich immer gute Laune, kann meine Frau bestätigen, meine Kinder auch. Geht auch manchen Leuten auf den Keks, weil ich ja immer auf einem hohen Level bin, ohne Drogen zu nehmen. Ich trinke ja nicht mal Alkohol und bin trotzdem immer fröhlich. Und das, glaube ich, ist interessant für Leute. Und das habe ich aufgeschrieben. Und ich hätte mir ja nie träumen lassen, dass das irgendwelche Leute interessiert. Aber siehe da, es gibt eben auch abseits von Literatur, denke ich mal, eine Klientel, wo ich vielleicht eher im Bereich Ratgeber oder sowas unterwegs bin. Aber wie gesagt, ich habe das nie geplant. Das war wirklich ein Lucky Shot. Aber ich sag mal, Steffen kennt das, mit Büchern kann man durchaus Geld verdienen. Und das nimmt man natürlich gerne mit.
Gut, das ist natürlich praktisch die absolute Gegenposition zu mir.
Ja.
Weil bevor ich lesen konnte, ja, habe ich die Taschenbücher gesehen, die meine Brüder aus den weiterführenden Schulen mitgebracht haben, die sie besucht haben. Und ich hab gedacht, dieses Buch werde ich mal lesen, wenn ich lesen kann. Ich habe die Schreibmaschine angeschaut von meinem Papa, der war Automechaniker und hatte eine sehr gute Reiseschreibmaschine daheim aus der Zeit, wo er seine Meisterprüfung gemacht hat. Da musste er ab und zu mal was tippen. Und die wurde aber gehütet wie ein Heiligtum. Ich wusste, auch wenn es verboten war, ja, schon mit 4 oder 5 Jahren, bevor ich überhaupt in der Schule war und schreiben konnte, dass diese Schreibmaschine mir eines Tages gehören würde, weil ich wollte tippen. Ja. Das heißt, ich hab nie was anderes sein wollen als Autor, Schriftsteller. Und für mich ist das eine ernste Angelegenheit und keine Nebenbeigeschichte, ganz klar. Nee, absolut. Und es ist auch so, es gibt viele sagen, und das meine ich jetzt überhaupt nicht schlimm, ja, aber viele sagen ja, Schriftsteller schreiben sich leicht oder tun sich leicht beim Schreiben. Schreib doch mal schnell was für das und die Gelegenheit. Dann sage ich immer, ja, spinnst du?
Das ist harte Arbeit.
Schriftsteller, nein, es ist sogar schrecklich. Mhm. Es ist harte Arbeit, das sowieso. Und da bin ich ja auch, ich habe viel Journalismus gemacht und so. Es gibt einfach Handwerk. Aber ein richtiger Schriftsteller, der fürchtet sich ja vom Schreiben. Der hat Angst. Und ja, es ist so. Es sind meistens düstere Haushalte.
Ja, und vor allem, wie du sagst, ich habe neulich mit Begeisterung einen Podcast gehört, in dem Ferdinand von Schirach gesprochen hat. Und wie der erzählt hat, eine halbe Stunde lang, dass er jeden Tag nur eine einzige Seite schreibt und wie lange er dafür braucht, sie wieder verwirft, wegwirft, neu schreibt, einzelne Worte ringt, genau wie du sagst, in den Wald geht, darüber nachdenkt, etc. Dann denkt der normale Mensch, wie eine Seite, einen ganzen Tag, was macht er denn sonst eigentlich, wenn er nur den ganzen Tag eine Seite schreibt? Und ich glaube, das kann sich der normale Mensch draußen gar nicht vorstellen, dass ein Schriftsteller ein Beruf ist. Und deswegen habe ich auch, sage ich auch, höchsten Respekt davor. Ich bin ja gar keiner, auch wenn ich ein Buch geschrieben habe. Aber ich bin eigentlich eher ein Tagebuchaufschreiber, der eigentlich repetiert, was ich tue. Und das ist eine ganz andere Art von, ich sag mal jetzt, Autorentätigkeit als deine zum Beispiel. Völlig fein.
Ich finde es trotzdem interessant. Also ich habe tatsächlich von dem Buch die Winnetou-Strategie noch nie gehört. Ich finde es aber interessant, dass du diesen Titel gewählt hast. Ich bin selber, obwohl ich quasi einen Karl-May-artigen Roman geschrieben habe, der auch wirklich absichtlich wie ein Karl-May sein wollte. Bitte, tu mir jetzt, sei nicht sauer, aber ich bin überhaupt kein Karl-May-Leser. Ich finde Karl-May unlesbar. Okay. Also ich konnte das nie lesen. Meine Brüder hatten Karl-May, ja, aber das war zum Beispiel ein Autor, den habe ich abgelehnt. Der war mir einfach zu langatmig. Ganz ehrlich,
ich kann das nicht. Ich verstehe das 100%. Ich habe die durch meinen Vater rangetragen bekommen. Natürlich, der war ein fanatischer Karl-May-Fan. Er war Deutschlehrer, hat die von seinem Vater gehabt. Das ist bei uns die ganze grüne Serie, stand im Wohnzimmer. Und irgendwann muss ich sagen, ich bin ja auch jemand. Ich bin ja heute als Kommunikator, bin ich ja Storyteller und habe natürlich die Interpretation der Werke in den Karl-May-Filmen Film der 60er mit Pierre Brice und Lex Barker. Die fanden wir großartig. Und dann wollten wir natürlich mehr, als die Serie abgedreht war, haben dann die Bücher gelesen. Aber ich bin ganz ehrlich, heute kann ich ja sagen, mein Vater möge es mir verzeihen, ich habe auch ganz viele Seiten bei Karl May einfach überschlagen im Buch, weil es mir einfach zu langatmig war, wie die sich 80 Seiten lang angeschlichen haben und Sam Hawkins irgendwie einen vom Pferd erzählt hat. Also insofern glaube ich, die Kunst der Verdichtung, und das glaube ich, ich bin fest überzeugt, Steffen, bin ich völlig bei dir, die junge Leserschaft heute kriegst du nie mehr. Und ich kenne Bernhard Schmid vom Karl May Verlag, der immer sagt, wie kriegen wir die jungen Leute an Karl May? Da habe ich einmal gesagt, gar nicht, weil wer liest sich denn 700 Seiten anschleichen durch?
Ich habe tatsächlich bei verschiedenen literarischen Projekten einfach immer wieder diese Idee, dass ich eine bestimmte Form, die ich selber respektabel finde, wo ich auch weiß, sie war kulturell einflussreich, zum Beispiel Karl May, ja, war kulturell in Deutschland oder in der deutschsprachigen Welt einflussreich, enorm. Das würde man sich überhaupt nicht vorstellen können. Also ich sage, ich sammle sowas auf. Ja, ich habe mit Risiko wirklich, ich wollte eine Zusammenfassung von Karl May schreiben. Du liest kein Karl May mehr, liest einfach Risiko von Kopetzky.
Ja.
Das ist eine Strategie dabei. Ich meine nicht, dass es jetzt sozusagen eintritt am Buchmarkt, dass kein Karl May mehr gelesen, aber wenn du in 100 Jahren dann reinschaust, was Karl May, was hat das zu bedeuten? Lies Risiko. Da hast du einen modernen Karl May-Roman.
Ist auch so. So habe ich es auch gefunden. Und ich sage mal, genau wie das Winnetou, also die Winnetou-Strategie ist ja eigentlich auch eine Verdichtung. Ich habe den Trigger genommen, weil ich natürlich weiß, auch der Verlag gesagt hat, Mensch, also so viele Leute kennen noch Karl May und jedes Jahr gehen 400.000 Leute zum Karl May-Festspiel, alle gucken Winnetou. Also Winnetou ist ein guter Trigger. Und ich habe ja nichts anderes gemacht, als im Prinzip Vorbilder aus dem realen Leben, im Berufsleben, die für mich tolle Führungskräfte waren, und fiktionale Vorbilder. Da ist genauso Captain Kirk drin als entsprechender Raumschiffkapitän. Da ist Winnetou drin aufgrund der Art und Weise, wie er fiktional im Film Konflikte gelöst hat und was er für ein Menschenbild hat. Das muss man Karl May lassen. Der hatte ja vor langer Zeit teilweise sehr integrative Momente auch zwischen den Völkern.
Absolut.
Wo, auch Religion, wo man sagt, wow, in der damaligen Zeit so integrativ zu arbeiten und auch absolut, alle sind Brüder und letztendlich können auch Religion, auch das Verständnis für Religion und auch wie er, deswegen, das fand ich ja so spannend auch bei dir, ich bin mit dir nochmal letztendlich in den Orient gereist und habe das für mich so im Kopf verglichen mit Durch die Wüste, was ich einen ganz spannenden Prozess fand, wo ich sagte, du hast es moderner geschrieben, das war letztendlich wie ein Abenteuerroman, aber trotzdem warst du irgendwie immer so ein bisschen im Rucksack, war irgendwie Hatschi Hanef Oma mit dabei oder Kara Benemsi, aber auf eine ganz andere, eher Harrison Ford Art und Weise und nicht so irgendwie so plüschig.
Das kann man dann machen, wenn man sich eben diesem Phänomen nochmal dann professionell nähert und sagt, okay, ich war nie ein Karl May Fan, aber vergiss es doch einfach, was interessiert es denn, was ich für ein Fan war? Ich gehe jetzt da rein und schreibe einfach einen Roman für diese wirklich riesige Leserschaft von Karl May, die es bis zum heutigen Tage gibt, weil der eben, ja, das war die Lektüre unserer Groß- und Urgroßväter und dann in die Literatur eingeführt wurde er natürlich durch Arno Schmidt und Wollschläger, sein Adlatus von Schmidt. Aber Arno Schmidt war ja der große Karl May Fanatiker nach dem Zweiten Weltkrieg und eben aufgrund seines Pazifismus, seines Antimilitarismus, seiner radikalen Haltung zur westdeutschen Gesellschaft war Arno Schmidt ja der unverdächtigste Botschafter schlechthin und also für mich mein großer, ja wirklich, moralische Autorität der deutschen Literatur und für mich war der große Mann, der mich in die Moderne geführt hat. Ja, das war nicht Köppen, das war nicht Grass, das war nicht Böll. Ich bin ein Arno Schmidt-Mann. Ja, der hat mich in die zeitgenössische Literatur gebracht in Deutschland. Und der hat ja Karl May gefeiert. Ja, Arno Schmidt war ja der größte Karl May-Fan.
Wir sprachen über Verdichtung. Dafür steht nun mal bei den Zeitungen, auch die Bild-Zeitung der Arbeit, Yvonne Gabriel. Das hat jetzt nichts mit Karl May zu tun. Deshalb habe ich das jetzt nicht gesagt, sondern das wollte ich nicht vorenthalten. Die Frage, gab es bei Karl May eigentlich herrenlose Babys? Ein herrenloses Kind bei Winnetou. Steffen Kopetzky haben wir gelernt, sagt Karl May. Ja, aber der große Karl May-Fan, der weiß natürlich, das Findelkind bei Karl May und Apanatschi oder was weiß ich was, Frank Behrendt.
Nix Apanacci, sondern es gibt natürlich bei Karl May ja fast alles. Der Mann hat ja so viele Kolportageromane geschrieben und tausende von Seiten. Und es gibt eine Geschichte aus dem Werk Unter Geiern. Da geht es um den sogenannten Geist des Lano Estacado. Und da gibt es den Bloody Fox, ist eine Figur. Ich habe die auch nur deswegen präsent, weil die vor ein paar Jahren in Bad Segeberg auf den Karl-May-Festspielen aufgeführt wurde. Und da wurde die Geschichte auch im Programm ganz gut erzählt. Und da ist die Familie von diesem Bloody Fox, ist den Räubern in der texanischen Wüste zum Opfer gefallen und deswegen wuchs er als Findelkind auf an dem Rande von dieser Wüste und die Geschichte von diesem Untergeiern Geschichte ist eben über ihn und der ist jemand, der natürlich die Mörder seiner Familie sucht und sich rächen möchte etc. und das ist ein Findelkind und das hat Karl May in dieser Story verarbeitet. Also wir haben auch ein Findelkind in Untergeiern.
Und wir kommen jetzt auf ein Findelkind der etwas anderen Art, denn Yvonne Gabriel, und Achtung, die hat das Buch auf Englisch gelesen, The Light Between Oceans, Yvonne.
Ja, mit Büchern selber schreiben kann ich nicht aufwarten, leider oder noch nicht, mal sehen, aber ich habe trotzdem eine große Passion für Bücher, habe auch im Freundeskreis mit meinen Freundinnen einen Buchclub, wo wir in loser Abfolge immer mal Bücher gemeinsam lesen, jeder für sich und wir die dann besprechen. Das aber, was ich jetzt ein bisschen was zu sagen möchte, war nicht im Rahmen dieses Buchclubs, sondern das habe ich privat einfach mal so für mich gelesen. In Englisch, das mache ich ganz gerne, weil ich nicht zum Angeben, manchmal hört man ja, ich gucke die Serie auf Englisch, da hat man so das Gefühl, die Leute wollen da ein bisschen ja, mit angeben. Ich mache das eher so ein bisschen, um im Englischen in der Übung zu bleiben, um den Wortschatz ein bisschen zu erweitern, weil ich finde, das geschriebene Wort, das prägt sich dann immer noch mal eher ein, als wenn man es hört. Der Roman, der ist aus dem Jahr 2012, ich glaube, kurz drauf habe ich es dann auch gelesen, 2014 vielleicht so. Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein Paar, und zwar Tom und Isabelle. Und die Geschichte spielt, da ist auch die Autorin M.L. Steadman daher, spielt in Australien, und zwar auf der fiktiven Leuchtturminsel Janusrock. Und zwar kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Der Tom war im Ersten Weltkrieg, da ist er körperlich unversehrt geblieben, alles gut. Aber er hat natürlich psychische Folgen. Er ja, ist emotional sehr, sehr angekratzt und muss natürlich auch erstmal wieder so seinen Platz in der Welt finden. Hat aber sein Glück mit der Isabelle gefunden. Die geht auch mit ihm, als er dann Leuchtturmwärter wird, auf diesen Janusrock. Und ja, sie leben da glücklich zusammen. Alles toll. Nur ein Kind fehlt zu ihrem Glück. Und das Schicksal meint es nicht gut mit ihnen. Die Isabelle hat nämlich mehrere, ich glaube sogar zwei, Fehlgeburten. Das heißt, ja, das junge Glück ist arg gebeutelt und sie sind sehr, sehr unglücklich. Und genau nach dieser zweiten Fehlgeburt, kurz drauf, merkwürdige Geschichte, wird ein Boot mit einem toten Mann drin und einem erst ein paar Wochen alten schreienden Baby angespült. Geistesgegenwärtig, wie das dann so ist, nehmen sie das Boot erstmal an sich, den Mann, vergraben sie dann die Leiche, nehmen das Baby zu sich, peppeln das wieder auf, fangen an, dieses Findelkind zu lieben. Und trotz dessen stellt sich dann nach mehreren Tagen natürlich die Frage, wie gehen wir jetzt mit dem Kind um? Und Isabelle, die sind beide durch den Wind, die waren von diesem unerfüllten Kinderwunsch natürlich auch wirklich mitgenommen. Und plötzlich ist dieses Kind da und die Isabelle sagt dann, das ist ein Wink des Schicksals, das ist ein Geschenk Gottes, dass wir dieses Kind hier bekommen. Und sie nennt es dann auch gleich Lucy. Und dem Kind geht es gut, aber der Tom hat halt extreme Zweifel und Gewissensbisse und sagt, wir müssen das ans Festland bringen. Das Kind wird irgendwo vermisst. Es gibt irgendwo eine Mama, einen Papa. Ein Papa wahrscheinlich nicht, da war ja ein Boot, denken sie zumindest. Aber Oma, Opa, wie auch immer, auf jeden Fall eine Familie, die das Baby suchen wird. Und ja, dann trägt es sich aber zu, dass der Tom natürlich auch sieht, wie die Isabelle leidet, dass sie selber kein Kind bekommen konnte und wie sie wieder glücklich ist und in dieser Mutterrolle aufgeht. Und dem Baby geht's gut, der Lucy. Ja, jetzt habe ich überlegt, wie lange man diese Geschichte dann erzählt, um nicht genug zu spoilern. Aber natürlich kann sich dann jeder auch denken, dass das nicht unentdeckt bleibt, dieses Geheimnis, diese Tat. Und dass das alles rauskommt. Und mehr will ich aber dazu eigentlich gar nicht sagen. Das kommt dann raus. Wie das rauskommt, mit welchen Folgen, das müsste dann jeder selber lesen. Ich würde es jetzt einfach mal so handhaben. Weil ja da, wie gesagt, völlig viel noch offen ist. Was mich an dem Buch bewegt hat, ist, dass man jetzt denken könnte, Mensch, es ist doch ganz klare Geschichte, ein Kind gehört zu seiner Mutter und die müssen das sofort am Festland melden und das Kind dahin bringen. Aber das ist so emotional geschrieben und so, also man entwickelt so eine Sympathie für alle Schicksale, alle Charaktere, dass ich fand, Also ich habe so richtig mitgelitten und ganz am Ende, da verrate ich jetzt ja auch nicht zu viel, es kann ja in jede Richtung ausgehen, habe ich echt Rotz und Wasser geholt, das habe ich bei wenigen Büchern gemacht. Aber da war ich einfach fix und fertig, weil ich irgendwie manchmal so denke, was so kleine Schritte, kleine Entscheidungen, kleine Schicksalsschläge im Leben, das Leben in eine Richtung lenken. Und in dem Moment haben sie entschieden, sie behalten das Kind, aber sie haben über das Leben des Kindes mit entschieden, über das Leben der eigentlichen Mutter, über ihr Leben mit. Und das hat mich emotional sehr, sehr berührt, obwohl es jetzt kein Buch ist, wo man, sag ich mal, wo was durchgepeitscht wird von Action, von extrem viel Handlung. Es ist da nicht überfrachtet, aber es geht halt ganz, ganz tief irgendwo. Und man sieht so, wenn so gute Menschen schlechte Entscheidungen treffen oder sie haben ja eigentlich eine gute Absicht, aber trotzdem ist die Handlung ja falsch. Also so diese ganzen moralischen Diskussionen, das finde ich, das ging mir sehr, sehr nah, hat mich sehr, sehr bewegt. Und deswegen habe ich auch gleich gedacht, dass ich dieses Buch nehme.
Boah, das klingt ja richtig nach einem Drehbuch für einen tollen Film.
Ist ein Film geworden, 2016 dann, ja. Mit
okay.
Michael Fassbender. Ja, den fand ich dann, das ist ja dann oft so, wenn du das Buch gelesen hast und hast die Bilder im Kopf, wie du dir das vorstellst. Und dann siehst du den Film, wirst du natürlich an irgendeinem Stück immer so ein bisschen enttäuscht und du hättest den Film wahrscheinlich auch nicht gebraucht. Das Buch war schon, ja, berührend.
Und es gibt tatsächlich noch Bücherclubs oder Leute, die sich treffen im Buchclub und miteinander reden. Das finde ich natürlich auch großartig.
Ja, ich finde das auch schön, weil, ja, ich finde das wirklich schön. Es hat so ein, ja, man trifft sich nicht nur abends und quatscht über Gott und die Welt, sondern man hat irgendwie so ein, ja, so ein festes Thema irgendwie. Und es ist immer schwierig, dass alle so das gleiche Tempo beim Lesen an den Tag legen. Die einen lesen deutlich schneller als die anderen. Aber ich fand das sehr, sehr schön. Wir haben da auch tatsächlich schon sehr, sehr viele Bücher gelesen und besprochen.
Steffen, da geht dem Schriftsteller doch mit Sicherheit das Herz auf, oder?
Ich selber bin, was sozusagen literarische Bildung angeht, ja auch Kind eines Buchclubs. Mein Papa war Mitglied bei Bertelsmann Buchclub. Das war einer von diesen kommerziellen, frühen amerikanischen Modellen, die in Deutschland probiert worden sind. Oder eigentlich das erste amerikanische Modell in diese Buchclub-Geschichte kommt ja aus Amerika. Und ja, man mag sich darüber lustig machen, da gab es die aktuellen Bestseller oder so, aber es war halt dann damals eben Günter Grass oder so, der da auf diese Weise ins Haus kam, in guten Ausgaben. Und dann gab es Gedichtbände, so Sammlungen, Kompilationen von Bertolt Brecht und so weiter. Deswegen nichts gegen Buchclubs. Ich selber habe am Anfang, als ich meinen ersten Roman publiziert habe, es war 1997, beim Bertelsmann Buchclub, aus irgendwelchen Gründen haben die mich eingeladen, so eine Tour zu machen mit 1000 anderen Schriftstellern. Mei, das war noch eine gute alte Zeit. Also Buchclubs sind nicht per se schlecht, sondern im Gegenteil. Es ist eigentlich eine ganz alte Schule der Literaturvermittlung.
Es ist also interessant, wie unterschiedlich so Bücher wahrgenommen werden. Also manche, die finden das Buch grauenvoll, die quälen sich durch und manche, die lieben es und könnten es zweimal lesen. Das finde ich so das Schöne so am Buchclub, diesen Diskurs irgendwo.
Also Buchclub heißt jetzt bei dir nicht Buchclub im Sinne von, sondern ihr trefft euch, um ein Buch zu lesen.
Wir lesen alle ein Buch, wir einigen uns auf ein Buch, das ist mitunter schon nicht so einfach, lesen das alle und besprechen das dann.
Ah, okay. Es ist eine es ist eine Buchgesprächsrunde im Grunde.
So könnte man es auch nennen, ja.
Ah ja. Und das heißt, Yvonne, jeder kauft das Buch auch?
Ja,
in
welcher Form auch immer.
Ja, dann du müsstest du jetzt mal auf ein Buch vom Steffen einigen. Dann
aber wie viele
Monschau lesen?
Ja. Risiko hat mich persönlich noch mehr angesprochen, aber eins von beiden werde ich mal vorschlagen, ja.
Siehst du, ja, Steffen, zack, schon wieder 50 Bücher verkauft.
Ja, ach so, wie viel sitzen denn da im Club?
Sechs.
Ach, naja, gut. Aber
sechs sind ja weiter. Ist ja manchmal auch nicht gut.
Das sind ja Multiplikatoren. Die erzählen es ja weiter im Freundeskreis.
Genau, genau.
Aber guck mal, es sind ja schon wieder 6 Hörerinnen mehr beim Podcast.
Ja.
Auch das funktioniert ja. Wir haben ja mit den Kindern angefangen. Wenn wir jetzt schon bei Monschau sind, Steffen, wobei ich es jetzt ja auch schon so ein bisschen verraten habe. Welche Person, denkst du jetzt, ist mir immer vor Augen, wenn ich jetzt an Monschau denke, also ans Buch Monschau?
Welche
Von den Charakteren, ja.
Woher soll ich das denn wissen? Also, ich kenne dich ja kaum.
Nee, weil ich das Kind jetzt angesprochen habe. Und
das
weil
Kind. Ach so, Bert. Okay, ja, das finde ich einleuchtend. Ja, weil sie ist ja wirklich, sie erleidet eben das Ganze, sie wird eben ganz furchtbar krank, sie steckt ganz viele andere an, aber sie hat eben selber auch den größten Schaden von ihrer Erkrankung. Weil die Pocken waren eben diese fürchterliche Krankheit, die eben das Gesicht und die Hände vor allem eben verunstalten konnten. Ja, also, und sie hat es eben ganz stark und Ja, nimmt aber dann trotzdem ein glückliches Ende. Deswegen ist sie, obwohl sie kaum vorkommt, ja im gewissen Sinne doch eine sehr interessante und wichtige Figur, ja.
Ja, weil sie eben auch vorkommt bei der Protagonistin schlechthin, die sie immer auf gute Gedanken gebracht hat, obwohl es der eigentlich schlecht ging. So, und jetzt springen wir zurück ins Jahr 1962 und sind wie in der vorherigen Ausgabe, als wir mit Max Anders auf dem Hochsitz waren, sind wir in der Eifel und sind in Monschau. Und nachdem wir eben ja gehört haben von Yvonne, dass da vieles Fiktion war, bei dir ist wenig Fiktion.
Ja, genau. Also es handelt sich um einfach im Grunde einen zeitgeschichtlichen Roman, der eine bestimmte Zeit in unserer Geschichte in der Bundesrepublik eben ein bisschen schärfer in Fokus nimmt, nämlich eben die Anfang 1962. Es ist die Zeit des Kalten Kriegs. Kennedy und Khrushchev haben gerade angefangen, irgendwie Arm zu drücken, und es geht um die Kuba-Krise, die dann kommen wird. Das liegt schon in der Luft. Die Krisenstimmung ist eigentlich weltweit da, die deutsche Wirtschaft, aber die boomt, und da passiert eben dann durch ein Monteur kommt aus Indien zurück, der hat dort Öfen eingebaut und oder verbaut und bringt eben das Pockenvirus mit, und es wird nicht richtig erkannt und so weiter. Ein Mädchen erkrankt, bei der Einlieferung werden Fehler gemacht im Krankenhaus. Und die ganzen Gesundheitsbehörden am Anfang versagen total, die Politik leugnet es, und es entsteht eben dann eine richtig ernste Situation, weil in dem Krankenhaus eben bei der Einlieferung hat sich das eben verteilt, und es ist ein ganz aggressiver Stamm der Pocken und so weiter. Und dann läuft eben die Maschine an, und der sie eben betreiben soll, ist ein Professor aus Düsseldorf, der Beauftragte der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen, Professor Dr. Günther Stüttgen, und ein junger Professor, zwei Kinder, kleine, ist eigentlich ein Forscher auf dem Gebiet der Dermatologie. Also es geht im Grunde darum, Stüttgen, eine richtig historische Figur, forschte eben eigentlich an der Chemie der Haut, an der Biochemie der Haut, und war einer der Wegbereiter für die ganze moderne Dermatologie. Zu dem Zeitpunkt war er halt noch ein junger Typ, und Pocken fallen in das Gebiet der Dermatologie, und deswegen musste er sich eben drum kümmern. Und er nimmt einen jungen Assistenten mit, und letztlich sind diese beiden sowas wie Ritter, die da hinfahren, um dieses Übel zu bekämpfen, die Pockenepidemie. Also ich habe mich eigentlich literarisch an die sozusagen die Form des Ritterromans gehalten. Und ja, der junge Ritter, der griechische Assistenzarzt von Stüttgen, lernt eine junge Frau kennen, die Erbin zufälligerweise der Firma, von der die Öfen waren, die verbaut wurden. Und so kommt eben da alles ins Laufen, und der Bösewicht wird am Ende vertrieben und das Gute gewinnt.
Ich finde es ein herausragender Roman. Zum einen auch, weil ja diese Pocken dann doch ganz viel auch mit, haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, ganz viel auch mit Corona zu tun haben.
Ja, klar. Also auf der Zeitspur der Menschheitsgeschichte gibt es immer wieder eine bestimmte Form von Einschlägen, eben Epidemien und Pandemien, die die Gesellschaften der Vergangenheit schon auch geformt haben. Also der Untergang des Römischen Reichs wurde durch eine Pandemie zum Beispiel ganz klar befeuert, die sogenannte Antoninische Pest, die im 4. Jahrhundert einfach den Todesstoß, oder wie man es nennen möchte, einfach dem Römischen Reich den letzten Schlag noch versetzt haben, und dann war es reif für die Übernahme, und die Barbaren haben das Römische Reich zerlegt. Und das waren die Pocken, ja. Antoninische Pest, 4. Jahrhundert, die Pocken und so weiter. Und dann gibt's die Pest in Moskau, mit der ich mich gerade beschäftige. Hochinteressant. Und immer gleichen sich die Verhaltensweisen. Die Politik sagt am Anfang, nein, es gibt sie nicht. Bei der Pest in Moskau war es auch so, ja. Katharina die Große hat gesagt, wir leugnen es. Und so weiter. Dann gibt's eben den bestimmten Verlauf, und am Ende ist das Ergebnis immer so, dass alle froh sind, dass man eine Arztstruktur hat, eine medizinische Struktur und so weiter. Immer derselbe Verlauf. Am Anfang leugnen und dann froh sein, dass es jemanden gibt, der einem raushelfen kann.
Ich muss sagen, was ich auch schön fand, ist die Covergestaltung. Ich bin ein sehr visueller Mensch, und ich finde dieses Cover, mich hat die Frau auf dem Cover irgendwie an Jacqueline Kennedy erinnert, und ich bin 63 geboren, deswegen ich fand es allein schon vom Plot her toll, dass das Buch ein Jahr letztendlich spielt, bevor ich geboren wurde, und ich wusste zum Beispiel von dieser Epidemie jetzt gar nichts mehr, deswegen hat mich das sehr interessiert. Und dann habe ich gesehen, Steffen, dass ja auch der großartige Johann von Bülow, den ich als Schauspieler mega finde, es auch noch liest in dem Hörbuch und deswegen freue ich mich jetzt schon, weil ich jetzt in ein paar Tagen Richtung Hamburg fahren muss, wo ich mindestens 7 Stunden unterwegs sein werde. Da kann ich das in Ruhe hören. Aber ich fand die Titelgestaltung, ich weiß nicht, wer es gemacht hat, ist das sowas, wo du auch Einfluss drauf nimmst? Also ich fand es mega, es hat mich total angesprochen.
Der Titel hat uns sofort gefallen. Sofort. Wir waren überzeugt, weil wir haben auch gesagt, wir hätten gerne dieses 1962 oder drumherum die Jahre gerne irgendwie als Atmosphäre von vornherein dabei. Mhm. Und dann hat eben die Agentur, ja, also eben dieses Motiv aufgetrieben und stellt euch vor, das ist eine Fotografie aus dem Jahr 62.
Toll.
Ja, das ist echt verrückt. Das ist ein junges Paar aus Düsseldorf auch noch. Also das ist so, wo du sagst, okay, witzig. Ja, verrückt. Und die leben noch, die haben immer noch, sind bei guter Gesundheit, ja. Und die mussten wir natürlich dann kennenlernen oder anfragen, ob wir das überhaupt benutzen dürfen. Und die haben sich als absolut begeistert rausgestellt und waren dann also innerhalb ihrer Familie und ihres ausgedehnten Freundeskreises auch stolz darauf, dass sie es quasi so in ihrem hohen 80-jährigen Alter geschafft haben, dann doch nochmal aufs Cover zu kommen.
Witzig. Schöne Geschichte. Das ist Storytelling. Liebe.
Es ist auch ein Wunder.
Darf ich fragen, wie lange schreibt man an so einem Buch wie Monschau?
Monschau ist wirklich ein sensationell, also für mich sensationell kurzer, abenteuerlicher Ritt gewesen, also ein halbes Jahr. Okay. Das war eine spontane Entscheidung.
Na, erzähl erst.
Nein, das war einfach eine spontane Entscheidung. Es gibt einen Zusammenhang mit dem Roman Propaganda. Da kommt dieser Stüttgen auch schon vor als Arzt eben während einer Schlacht im Zweiten Weltkrieg als junger Typ. Und ich kannte diese Geschichte von dieser Pockenepidemie. Ich hatte ihr bloß nie Gewicht beigemessen. Und dann brach Corona rein und ich habe mir die Geschichte dann näher angeschaut und gedacht, ja Himmelsherrschaft, das ist ja richtig, das ist ein Roman. Und so kam das ja. Das war wirklich eine Inzidenz, ein Akzidenz. Kannst du verschiedene philosophische Agendien sozusagen jetzt aufrufen, was das war, eine Koinzidenz.
Ja, also es war jetzt schon Corona geprägt, es war jetzt nicht so, dass du vor mehreren Jahren schon mal so das Thema Epidemie...
100 pro Corona. Ohne Corona gäbe es diesen Roman nicht.
Okay.
Aber hattest du, als du den Stüttgen zum ersten Mal verarbeitet hattest, hast du dir da gedacht, aus dem könnte man mehr machen oder war der eigentlich für dich auserzählt?
Er war auserzählt.
Lass uns nochmal auf Monschau gehen. Das ist ja wirklich 60 Jahre fast her. Für mich waren die Pocken jetzt auch nicht so präsent. Das, was ich von den Pocken kenne, kennt der eine oder andere noch vom Oberarm halt auch. Deshalb hat's mich total fasziniert und auch diese ganze Wirtschaftsgeschichte. Und was mich natürlich, jetzt sind wir dann mal wieder im Rheinland und in Köln, auch fasziniert hat, auch diese Parallelen. Plötzlich feiern der Menschen Karneval.
Es gab da einige Haltepunkte, die mir erzählt worden sind. Eben, also ich habe erst halt eine Chronologie gelesen. Da gibt es eine sehr gute von einem Lokalhistoriker, mit dem ich mittlerweile, darf ich sagen, so ja gut bekannt, befreundet bin. Und die Chronologie. Und dann gibt es eben so, wenn man mit den Zeitzeugen spricht, so ein paar Punkte, ja, wo du sagst, Ankerpunkte, die eigentlich interessant sind für die Verankerung mit der Gegenwart. Das ist unter anderem dieser Karneval gewesen. Das ist ganz klar, das wurde von Anfang an immer wieder erwähnt. Ja, und der Karneval und so war ja verboten, aber wir sind trotzdem hingegangen. Das habe ich sofort wiedererkannt, weil das Stichwort Corona-Partys, das lag einfach in der Luft. Und ja, diese Firma, dass es eben eine Firma war, das war ja am Anfang auch so mit, es war eine Münchner Firma, wo die erste offizielle eben Infizierte dann eben aus Wuhan gekommen war, die unmittelbar da in China sich das geholt hatte. Wo man dann dachte, ja, okay, in der Nähe von München, ja, mei, wird schon irgendwie in Starnberg dann hängen bleiben am Starnberger See oder so, ja. Nein, es ergriff tatsächlich München, Bayern, ganz Deutschland. Fand ich auch interessant, ja. Damals die Globalisierung war auch schon aktiv. Und ja. Also es ist eine tolle, überschaubare Geschichte, spielt nur in 3 Monaten an einem Ort, der überschaubar bleibt und so weiter und ist von daher eigentlich ein toller Stoff gewesen, der beste, den ich je auf Anhieb so gefunden habe.
Und Frank hat es eben gesagt, Johann von Bülow liest es. Hätte es ein anderer lesen können, allein wie es sprachlich geschrieben ist?
Also ich es hat ein gewisses Timbre, die sprachlich orientiert sich eigentlich eher an so einer Form von Goethe-Rezeption, ja. Also da habe ich eigentlich versucht, mich sprachlich zu orientieren. Das hat kommt sehr viel Goethe vor drin. Und es sollte ein Stück sein, es sollte viele Dialoge haben. Und klar, man sieht dann, wenn man es liest, vielleicht so einen Film oder so vor sich. Den baut sich aber jeder Leser selber. Das kann man nicht wirklich beeinflussen. Es ist eben so ein Zeitstück. Viele, und dann entdecken eben viele eben einfach Sachen, an die sie sich erinnern und bringen das dann so ein, ja. Das ist manchmal auch dass man eben nicht alles auserzählt. Ist manchmal ganz wichtig.
Wäre das denn nicht auch eine Story, die man verfilmen könnte? Denkst du beim Schreiben, das könnte auch ein Drehbuch werden, oder hältst du dich rein an das Medium Buch?
Ich kann es dir so ehrlich gesagt nicht sagen, weil jedes Buch, jeder Roman sich dann doch wieder immer neu gestaltet, neu anfängt. Und bei Monscha war es so, ich habe mir einfach tatsächlich Theaterstücke oder eben eigentlich die alte aristotelische Dramaturgie zum Vorbild genommen. Also die fünfaktige Tragödie. Mhm. Und zum Beispiel Albert Camus hat diesen Aufbau, da gibt es eben so, es fängt langsam an, dann gibt es eine Steigerung, dann gibt es einen Höhepunkt, ne, und dann und so weiter. Das ist eben so diese klassische aristotelische Dramaturgie. Die ist auch bei Albert Camus die Pest drunter gelegt. Ich habe das dann alles zusammengelegt, die Chronologie und die wirklichen Ereignisse. Dann habe ich dieses aristotelische fünfaktige Modell drüber gelegt und dann eben geschaut, wo diese von mir den Zeitzeugen berichteten Sachen eben waren. Es gab auch einen Todesfall, der musste natürlich auch vorkommen. Und plötzlich hatte ich ein Gerüst, wo ich gedacht habe, ja, das ist wie ein Stück. Und so ist es eigentlich geschrieben. Ja, also nicht im Hinblick auf einen Film, sondern letztlich ist es einfach theatralisch gedacht. Es ist ein Stück, ja. Es ist eigentlich ein Stück.
Aber ich hatte wirklich auch tatsächlich Figuren direkt vor mir. Und allein diese Liebesgeschichte, die du erzählst, das ist so schön erzählt. Auch, ja, auch wahrscheinlich, wie man sich damals verliebt hat und wie wenig man sich damals getraut hat, jetzt im Vergleich zu heute auch.
Klar, es war eine ganz andere Zeit. Die Gesellschaft war ja auch noch total moribund, also im Westen genauso wie im Osten. Das war 13 Jahre, 17 Jahre nach dem Krieg. Überall liefen die Krüppel rum mit die Kriegsblinden und was weiß ich. Da kann ich mich noch erinnern, ich bin in den 70ern da eben groß geworden. Ja. Das sah man überall, Leute in der Portierslogen, die in den Arm hochgebunden hatten und so weiter, diese ganzen Kriegsversehrten. Also die Gesellschaft war schon noch anders.
Was mich gewundert hat, weil für mich war es klar, hätte auch so sein müssen, ich bin aber jetzt auch der Rheinländer an sich, dass der Fiese war ja der Bayer. Und du bist ja, noch,
natürlich.
Bist ja nun selber auch ja. In Bayern geboren. Warum natürlich. War denn ausgerechnet der Fiese dann der Bayer?
Ja, weil das, wir sind ja hier hauptsächlich auch, oder nicht hauptsächlich, aber in Oberbayern, wo ich aufgewachsen bin, da sind wir ja katholisch. Und Pfaffenhofen hat ja so eine Tradition mit Josef Maria Lutz, so einem Heimatschriftsteller, der hier ja gelebt hat, der hierher kommt, eben so diese Paradies-Hölle-Vorstellung. Das wird eben rauf und runter, bewegt es die Leute so ein bisschen. Und ja, also dass der Bayer mit dem Paradies irgendwie hat eine Zeit lang das geschafft, andererseits ist er dann eben auch vielleicht ein bisschen teuflisch. Das ist eine typisch bayerische Figur.
Frank, du wirst es hören. Yvonne, du wirst es lesen im Buchclub. Oder sagst du so 62, das ist so eher die Zeit meiner Eltern, da will ich nichts mit zu tun haben?
Nee, nicht zwangsläufig. Also gerade weil ich dafür darüber wenig weiß, würde ich dann, sage ich mal, mich auch immer für interessieren.
Ich muss ja sagen, vor allen Dingen auch, Christian, weil ich Monschau ja auch kenne. Ich wohne ja hier in der Kante. Und das ist ja ein wunderschönes Städtchen mit diesen alten Fachwerkhäusern und diesen Kopfsteinpflasterstraßen. Und Steffen, warst du denn öfter da, um dich da so einzutauchen? Oder bist du da Karl-May-mäßig in deinem Stübchen und denkst dir die Sachen aus und recherchierst?
Also in dem Falle war es tatsächlich so, dass ich nie in Monschau gewesen war.
Echt nicht?
Und nein, vorher nicht.
Du musst eine Lesung machen. Das ist so schön da. Ganz wunderschöner Ort.
Ja, ich war jetzt schon in Monschau, aber beim Schreiben nicht. Ich weiß nicht, ging ja auch gar nicht. Es war ja alles, war ja Lockdown-Zeit.
Das stimmt, ja, man vergisst das ja. Aber wir haben wieder die Brücke zu Karl May. Karl May hat ja auch über Gegenden geschrieben, wo er niemals war. Und erst später im hohen Alter ist er mit seiner damaligen Frau ja nach Amerika gereist und hat sich dann mal umgeguckt, wie denn der Wilde Westen so ausgesehen hat.
Aber Monschau sieht ja nun auch wirklich genauso aus, wie es beschrieben ist.
Ja gut, es gibt halt ein paar Ansichten. Das ist ja jetzt auch nicht so groß. Es gibt ein paar zentrale Ansichten, die man eben finden kann. Da war zum Beispiel eben die, wenn du jetzt nochmal auf diesen bösen bayerischen Direktor zu sprechen kommen willst, der wohnt im Roten Haus. Naja, das ist eben der zentrale Palazzo in Monschau, der ist längst ein Museum und so weiter, da hat keiner Ansprüche drauf. Das ist, konnte ich mir einfach krapschen, ja, ist kein Privathaus. Und den kennen alle, dann dachte ich mir, ja genau, nimmst es, was jetzt ein Museum ist, war damals halt in den 62 noch die Wohnung des sinisteren Direktors der Fabrik. Und ja, wunderbar. So, und die kann man sich, dieses Monument, ja, das kann man sich ja einfach anschauen. Das ist ja dokumentiert. Da ist eine tolle Treppe, die kann man als Foto sehen, eben bei dem Museum. Und so habe ich mir gedacht.
Das Haus, das oben so ein Wappen auch drauf, ne, mit diesen ganzen kleinen Fensterchen, genau. Das sieht ja irre aus, das Teil. Ja.
Genau, und es reicht mir schon. Der Leser macht es ja im Zweifelsfalle auch so, dass er das googelt, Rotes Haus Monschau, dann hat er das vor Augen und damit ist alles erledigt. Den Rest macht dann schon die Fantasie.
Ja, sehr gut.
Wenn ihr mal sehen wollt, wie Steffen durch Monschau läuft und euch auch noch ein bisschen mehr von dem Buch erzählt, könnt ihr gucken, relativ leicht zu finden. Ich werde es auch in den Shownotes nochmal verlinken, genauso wie Lesetermine. Denn, auch das ist ja das Schöne, Steffen, du darfst jetzt wieder reisen, du darfst jetzt wieder vor Leuten auftreten. Wie sehr hast du das vermisst?
Ja, also es ist immer schön, unterwegs zu sein und Leute zu treffen. Natürlich ist es auch immer mit Stress verbunden. Auch schon vor Corona war Reisen anstrengend. Und also ich hasse die Lesereise und ich liebe sie gleichermaßen. Ich habe immer am Abend, bevor es wieder losgeht, sage ich zu Dorte, du, ich sag's ab, ich bin so, ich kann auf keinen Fall weg. Ich will meine Frau nicht verlassen, ich will nicht weg von Haus und Hof, ja. Aber dann, wenn ich am Bahnhof stehe in der Früh und der Zug eintrifft, der Regionalexpress nach München oder nach Nürnberg, je nachdem, ja, plötzlich gefällt es mir doch wieder.
Yvonne, kennst du das von Reisen mit RB Leipzig, den Verein, den du ja seit der Gründung betreust?
Ja, es ist ja jetzt auch gerade in der Champions League dann auch immer, es sind ja auch immer sehr, sehr kurze Reisen. Also man denkt dann immer, ach, man ist in Paris oder man ist in Lyon oder in Glasgow. Aber du siehst ja auch nicht viel. Es ist dann, das wird in Städten genauso gehen. Man ist ja dann doch nur beruflich dort und kommt da an und hat seine Termine, seine Pressekonferenz und sein Abschlusstraining eventuell. Und dann ist auch schon der Abend und dann nächste Nacht das Spiel. Und wir reisen ja dann auch immer nach dem Abpfiff quasi noch nach Hause wieder nachts. Das ist dann wirklich immer sehr, sehr gehetzt. Insofern, ja, will ich mich nicht beschweren. Das ist alles ganz, ganz toll. Und ich freue mich auch, dass ich diese Gelegenheiten habe, aber es ist auch immer ein bisschen mit Stress verbunden. Das stimmt schon. Eine Frau packt ja für 2 Tage genauso wie für 3 Wochen. Insofern ist das immer vorher viel.
Und ich muss sagen, Christian, das, was der Steffen sagt, kann ich zu 100% nachvollziehen, dass man nicht weg möchte von Haus, Hof, Frau und Familie. Ich bin da völlig extrem, weil ich übernachte nie in Deutschland irgendwo im Hotel, sondern fahre immer nachts mit dem Auto zurück, egal wie spät es ist. God. Und deswegen höre ich ja so leidenschaftlich, wie ich es ja vorhin beschrieben habe, Risiko oder auch Monschau im Auto. Und egal, ob ich jetzt einen Auftritt auf der Bühne habe, ob ich irgendwo eine Lesevorstellung hatte, egal was, oder einen Kundentermin, ich fahre immer nachts zurück. Und das ist ja einer der Gründe, warum ich zum Beispiel keinen Alkohol trinke, weil ich immer fahrtüchtig sein muss. Oh, und manchmal komme ich auch morgens erst um 6 nach Hause. Aber das Frühstück mit meiner Familie, mit meinen Kindern, sie zur Schule zu bringen, ist mir so unfassbar heilig, dass ich dafür gerne diese Fahrerei in Kauf nehme. Und witzigerweise, meine liebe Frau hat mir zu meinem letzten Geburtstag 25 kleine Katjes und Haribo-Tütchen gepackt mit Nervennahrung, die ich in so kleinen Beuteln liebevoll zusammengeschnürt, damit auf diese Fahrten kriege, weil während ich dann ein Werk zum Beispiel von Steffen mir audiomäßig zu Gemüte führe, esse ich dann Fred Ferkel oder irgendwelche Tropifruttis, um nicht einzuschlafen. Und das hält mich wach. Also deswegen liebe ich Audiobooks und Süßigkeiten. Das bringt mich durch die Nacht und ich bin morgens immer, jeden Tag zum Frühstück zu Hause.
Also das ist eine Erzählung, da läuft es mir eiskalt den Rücken runter, wirklich. Das ist eine solche Leistung, dass man ein Stück schreiben sollte über dich, ja? Also der heilige St. Georg der Autobahn oder sowas.
Ja, aber weil ich
wie von Brecht.
Ja, aber das ist der
unglaublich,
Punkt,
das ist ja auch, dass du das auf dich nimmst,
das
ist doch wahr.
Ja, aber das ist auch die Essenz meiner Bücher. Es ist ja immer eine private Entscheidung. Ich möchte es mir. Es hat die höchste Priorität, mehr als jeder Job, mehr als Geld, dass ich meine Familie zum Frühstück sehe. Und deswegen mache ich das. Und deswegen mache ich viel Sport, bin gesund, gehe früh ins Bett, schlafe, trinke keinen Alkohol, damit ich das leisten kann. Weil natürlich meine Frau auch sagt, oh Gott, nachts auf der Autobahn. Aber sie weiß, dass sie sich auf mich verlassen kann. Ich mache meine Pausen. Ich bin total durchgetaktet bei solchen Sachen. Ja, und Wahnsinn. Durch Audiobooks. Und deswegen begleitest du mich auf der nächsten Fahrt nach Hamburg und nachts wieder zurück mit Monschau. Und da freue ich mich zum Beispiel drauf. Das ist für mich ein Happening. Jetzt habe ich dich auch noch kennengelernt, bist ein klasse Typ, ich höre dein Buch, ich habe meine Süßigkeiten und ich freue mich, mit dir nach Hamburg zu fahren. Finde ich klasse.
Boah, und wenn der jetzt noch sagt, und ich freue mich natürlich auch darauf, jetzt die vorherigen 37 Folgen Und Sprenger ja. spricht Hashtag Books and Sports zu hören,
aber
nachdem
Christian,
ich bei der einen dabei
der
war.
Ja, aber dann, was glaubst du denn, wo ich, genau wie Christian, wie ja vorhin Steffen sagte, keine Zeit. Ich habe auch ja was zu tun, aber natürlich, es gibt ja Zeitslots, wie die Fahrten zum Beispiel, da höre ich auch Podcasts, wie Springer spricht, weil ich sag mal, wo hast du denn die Zeit, am Stück mal eine Stunde X zu hören? Das machst du ja nicht morgens bei der Joggingrunde. Also, wenn du aber nach München fährst, und natürlich ist gerade auch durch die Pandemie, bin ich natürlich gar nicht mehr geflogen, A, aus CO2-Gründen und B, ich habe auch ein Hybrid, insofern fahre ich auch dann ganz fröhlich Elektrofahrzeug nicht durch die Gegend, aber auch eben aus Grund der Pandemie, dass du eben nicht im Flugzeug sitzt mit irgendwie hustenden Gesellen, bin ich lieber Auto gefahren. Und wenn du 7-8 Stunden Auto fährst, ich hatte teilweise einen Kundentermin morgens um 9 in München und bin um mittags zurückgefahren, da sitzt du auch schon mal irgendwie 8-9 Stunden im Auto. Aber das kriegst du dann wunderbar verarbeitet, wenn du entsprechend gute Podcasts oder gute Audiobooks hörst. Und deiner ist einer, deswegen habe ich den letzten auch auf einer langen Autofahrt gehört. Das war wunderbar.
Gibt's ein schöneres Schlusswort? Nein. Steffen, der Schriftsteller, ist gefragt.
Du, ich meine das total ernst und überhaupt nicht ironisch. Also für mich ist so eine Lebensweise eine Horrorvorstellung. Und dass du das hinkriegst und so gut drauf bist dabei, das ist für mich erstaunlich. Also für mich wäre das, kann ich gar nicht beschreiben, wie mir das Angst machen würde, so leben zu müssen. Und ja, Respekt.
Das heißt müssen, also ich sag ja dürfen, mich macht es so unfassbar glücklich, wenn ich meiner Familie näher komme.
Ja, aber das viele Sitzen, das macht dich doch,
Köln sehe.
Ja, aber das viele Sitzen, das ist doch total schlecht für dich, für deinen Körper.
Nein,
du hast
so,
ja da,
ja, aber das viele Sitzen ganz schlecht. Ja, wenn du nächsten daheim fährst, hast du das Sitzen ja auch. Also
ja, aber ich
ja auch. So oder so.
Okay, also ich versuche...
Und Steffen, du liegst nachts in einem Hotelbett, was ja nie so gut ist wie deins zu Hause, wo du deine Matratze hast, wo du deinen geliebten Partner neben dir hast. So. Ja, da sagst
kannst du im
Hotel
ernst,
übernachten, ich kann im Hotel nicht
jetzt,
schlecht schlafen.
Du kannst es jetzt romantisieren, rauf und runter. Das ändert nichts an den Tatsachen, dass man eben, also ich, okay, das ist eine Frage der Physis. Ich könnte das nicht.
Das ist ja wie in Köln, sagte man immer, jeder Jeck ist anders. Und ich sag mal, wie gesagt, ich mache alle 2 Stunden eine Pause, dann hampel ich auf dem Rastplatz rum, mache irgendwie 3 Übungen, mache Stretching und ich habe natürlich mir auch das extra geleistet. Ich habe in meinem Fahrersitz eine Rückenmassageeinrichtung, dass ich während der Fahrt massiert werde, was mich gegen Rückenschmerzen zum Beispiel vor Rückenschmerzen bewahrt.
Das ist der eine Aspekt, aber es gibt ja dann auch die Gefährlichkeit der Autobahnen. Also die deutschen Autobahnen sind für mich... Ich spreche aber wirklich nur von mir. Ja. Wenn ich da drauf komme, zwischendurch habe ich einfach Angst. Und Leute, die viel fahren, also Pendler oder sowas, die erzählen, dass sie auch sich fürchten und dass es in den letzten Jahren immer schwieriger geworden ist, da gut durchzukommen, weil es zum Teil um die Großstädte rum ist es so voll und manche Leute benutzen ihre Autos.
Tagsüber. Aber nachts, Steffen, nachts bist du teilweise auf dem Highway relativ alleine. Und ich habe 3 ADAC-Versicherstrainings gemacht am Hockenheimring, ich kann mal sagen, man ist guter Autofahrer, die meisten Unfälle passieren, weil irgendwelche Knalltüten ja vor dich ziehen. Das Interessante ist, nachts bist du in vielen Gefilden auf gut ausgebauten Autobahnen relativ alone, auf die LKW-Fahrer auf der rechten Spur, aber die sind alle friedlich. Insofern, ich rase ja auch nicht, ich fahre ja ganz gemächlich mit 130 durch die Gegend. Hm. Und wie gesagt, mich stresst das. Ich kenne ganz viele, die das nie machen könnten. Ich kann es, ist leider auch eine Kopffrage. Und ja, mich macht es so unfassbar glücklich, mit Adrenalinschüben wieder nach Hause zu kommen. Das kann ich dir gar nicht beschreiben.
Also, ich, auf eine Weise, ich kann schon nachvollziehen, ja. Also ich klar, okay, auf Achse und dann kommst du heim und es passt irgendwie und das Geräusch von dem Auto, wenn es auf dem Kies oder was immer du da hast, dann so reinbiegt und warum nicht? Der Kaubel kommt heim. Ja, er muss immer. Ja,
und dann schlafen sie alle. Und dann gehe ich in die Kinderzimmer, guck mal so rein und sehe glücklich schlafende Kinder, schleich mich dann nach oben. Der Hund ist der einzige, der wach wird. Irgendwie meine Frau hat ihre Schlafmaske auf, schläft weiter. Der Hund begrüßt mich, legt sich wieder ins Körbchen und dann legst du dich hin und sagst, ach, das Leben ist schön, du bist wieder zu Hause in deiner Burg. Und da habe ich ein Glücksgefühl und schlaf mit 3 Fragezeichen ein und dann ist alles vergessen und das Leben ist wieder schön.
Und was hast du dann für einen Radius? Also du fährst dann immer München, Köln oder was ist das?
München, Hamburg, also auch
Berlin. München, Hamburg.
Also München, Hamburg, Berlin von Köln aus. Das ist so der Radius.
Ja, Wahnsinn. Gut, okay. Also ich wünsche dir wirklich viel Glück auf deinen Wegen, ganz ehrlich.
Du bist ja dabei demnächst.
Ja, ich...
Du weißt, was du nachts zu hören hast. Yvonne, viel Spaß in der Bücherclub-Diskussionsrunde, auch über Monschau.
Und auch bald wieder auf Autobahn, insofern verstehe ich da, Frank.
Und du wirst sehen, Yvonne, als junge Mutter, Gerade wenn du ein Kind hast, und das, wir sind ja alle Eltern, es ist schon was Schönes, wieder die Familie um sich zu haben. Also ich schlafe besser, wenn alle in meinem Kosmos sind.
Ich verstehe das komplett, absolut. Ich verstehe die Motivation schon. Und frühes gemeinsam frühstücken ist doch auch sehr, sehr schön dann.
Ja, total. Ich liebe es auch, meine Kinder zur Schule zu fahren. Ich mache zum Beispiel auch nie Business-Termine vor 9 Uhr, weil ich sie immer morgens zur Schule bringe, weil es mir wichtig ist.
Steffen, wenn dich jetzt jemand fragt, warum dieser Podcast so lange gedauert hat, dann weißt du jetzt warum, weil wir irgendwie am Ende nicht zum Ende gekommen sind. Danke und tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.